und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 30. Juli 2024. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonlaktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Und wir sitzen heute in einer Konstellation. Haben wir schon mal zusammen gepodcastet?
Nein, haben wir nicht. Es ist auch erst mein zweites Mal. Und ich muss ein bisschen lachen, weil du vor 2 Wochen, glaube ich, zu Jan meintest, du dachtest, du hättest schon alle gehabt. Und jetzt ist es schon wieder eine Premiere für dich.
Ja, ja. Wir haben auch momentan Urlaub in der Grafik. Von daher seht ihr uns wahrscheinlich nicht auf einem Aufmacherbild zu diesem Podcast. Mir gegenüber sitzt
Julia Umland, Videoredakteurin. Normalerweise hört man mich nicht, man sieht mich auch nicht, aber man sieht Videos bei YouTube von mir. Aber heute auch mal im Podcast.
Heute auch mal im Podcast. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir sitzen hier an etwas anderer Location, nicht an meinem Schreibtisch wie sonst, sondern, ja, wo genau sitzen wir hier? In deinem Wohnzimmer?
In meinem Wohnzimmer. Ich habe hier schon sehr viele Stunden verbracht. Heute ist es auch hier angenehm klimatisiert. Draußen ist es nämlich ziemlich heiß in Paris. Ja, wir sind im Pressezentrum von der Stadt Paris. Genau, ein ziemlich guter Ort für alle JournalistInnen, die nicht akkreditiert sind für die Olympischen Spiele. Also nicht so wie du, du darfst in andere Pressezentren auch. Für mich ist das hier so ein bisschen ein Anhaltspunkt, wo ich Zeit verbringen kann. Es gibt auch gutes Internet.
Ja, es gibt gutes Internet, es gibt was zu essen. Also besseres Internet haben wir tatsächlich in den Venue Media Centers und im MPC, dem Main Press Center. Aber das Schönere ist ganz klar das hier. Und vor allem gibt es hier was zu essen. Das gibt es bei uns gar nicht.
Es gibt was zu essen, es gibt Kaffee, es gibt Tee.
Ah, Kaffee. Ja. Das war heute mein erster Kaffee nach 2 Tagen. Ich war schon, ja, ich habe mich darauf gefreut, dass wir uns hier treffen. Ja, das Paris Media Center heißt es hier. Das gibt es bei jedem Olympischen Spielen, das eben neben dem offiziellen Sportprogramm auch ein Programm der Stadt angeboten wird. Die Stadt möchte sich ja auch präsentieren, nachhaltig präsentieren, ihre Themen platzieren bei den Journalisten und dafür kann man sich eben auch besonders akkreditieren. Das haben wir getan. Von daher sitzen wir hier. Eigentlich wollten wir einen Raum weiter sitzen in dem Radio Studio Number One. Es gibt hier nämlich 2 Filmstudios, 2 Radiostudios, in die man sich einmieten kann. Wir haben eben da gesessen und dachten, dann nehmen wir auf und haben wir gemerkt, dass es völlig ungeeignet ist, halt.
Ja, vielleicht sind deshalb die ganzen Studios auch leer, genau, weil die anderen auch schon drauf kamen, dass es vielleicht nicht so geeignet ist fürs Radio.
Ja, wir hatten kurzfristig überlegt, ob wir in eine Außenposition gehen, die wir auch anmieten hätten können, und zwar zum Arc de Triomphe. Ich habe es schon gesehen, da gibt es ein Podium, auf dem man eben offiziell filmen darf, aber nicht bei 35 Grad im Schatten.
Nein.
Es ist wirklich richtig, richtig heiß hier. Was wir euch nicht präsentieren können, sind heiße, frische Berichte vom Triathlon der Männer.
Nee, eigentlich würden wir jetzt auch hier sitzen und ja,
über den Gold, Silber, Bronze der Deutschen sprechen.
Ja. Ja, ja, nee, es kam alles anders.
Ja,
kam es wirklich anders? Ich weiß es nicht. Also es hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet. Dass es jetzt aber wirklich zum Äußersten kommt und heute kein Rennen stattfand, ja, es ist schon...
Naja, das Äußerste wäre ja ein Duathlon am Freitag. Soweit sind wir noch nicht. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Wir haben ja im letzten Jahr im August hier schon ein Testrennen gehabt. In der Seine, um die Seine, aber auch nur für die Triathleten im Einzelrennen. Auch im Mixed Relay und nachher bei den Paratriathleten wurde das Ganze schon zum Duathlon. Denn die Seine ist ein Fluss, der irgendwo aus der Region Ile-de-France hier kommt, da durchfließt und natürlich gewisse Dinge transportiert. Es war viel Dreck am Anfang, ich habe nur einen großen Autoreifen gesehen, aber die Seine sah jetzt sauber aus, ist sie aber nicht. Es gibt verschiedene Messstationen und die Geschichte ist bekannt. Da werden verschiedene Werte ermittelt, unter anderem der des Fäkalbakteriums Escherichia coli. Und der Wert war zu hoch, das heißt, da sollte man tunlichst nicht schwimmen, wenn man nicht hinterher Magen-Darm-Probleme haben möchte.
Ja.
Und da es hier vor allen Dingen am Freitag und Samstag noch mal viel geregnet hat, die Bilder der Öffnungsfeier sind bekannt, sind eben Dinge in die Seine eingeschwemmt worden, die der Wasserqualität nicht gut getan haben. Erstens der Wasserqualität nicht und zweitens auch der Strömungsgeschwindigkeit.
Ja, das ist das zweite große Thema, was ich finde, von der Öffentlichkeit immer gar nicht so behandelt wird.
Ja.
Also ich habe in den letzten Wochen auch viel Kontakt mit den Trainern und auch mit den Athleten gehabt. Und da war tatsächlich die Strömung eigentlich immer das größere Thema.
Ja.
Aber irgendwie, das ist so nebenher gelaufen. Und ich hatte jetzt hier auch in den vergangenen Tagen, war hier eine Pressekonferenz von der Stadt Paris im Pressezentrum, über das Thema Schwimmen in der Seine. Da ging es auch ganz viel darum, auch in den Nachfragen von der internationalen Presse, um die Wasserqualität. Ich habe die einzige Frage zur Strömung gestellt. Da gab es auch eine sehr lapidare Antwort. Die war, naja, normalerweise ist um die Jahreszeit die Strömung bei der Hälfte. Punkt. Das war's. Also es gab auch keine Gedanken von der Stadt Paris, wie können wir denn die Strömung irgendwie eindämmen? Gibt es da Möglichkeiten mit Schleusen? Wahrscheinlich gibt es die auch nicht. Aber ja, man ist das Thema locker angegangen und jetzt hat man eben auch die Strömung.
Ja, die Strömung, die spielt eine große Rolle hier. Das hat man ja schon auch immer wieder gerade bei den Deutschen rausgehört. Ich war ja im letzten Jahr einmal beim FES in Berlin bei der Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte, eine vom Bundesinnenministerium geförderte Einrichtung, die zusammenhängt mit dem IAT in Leipzig, dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Das Ganze unterliegt einem Trägerverein, dessen Vorsitzender Professor Martin Engelhardt ist, der auch Präsident der Deutschen Triathlon-Union ist. Von daher schließen sich da so ein bisschen die Kreise. Und die haben Messdevices entwickelt. Wir alle kennen das, wenn wir mal draußen schwimmen und auch drinnen schwimmen. Die Werte, die uns unsere Sportuhren ausgeben, passen meistens nicht. Also ich bin meistens laut Uhr mehr geschwommen, als ich in echt geschwommen bin. Und da hat man also am FES Devices entwickelt, die viel, viel mehr messen können und viel genauer messen können als unsere Sportuhren, eben auch fürs Schwimmen und besonders fürs Schwimmen für die Triathleten, wo man eben auch taktische Rückschlüsse draus schließen kann. Also die Messgenauigkeit ist ganz groß. Die haben auch im Innenhof vom FES eine Anlage, wo sie das GPS-Signal mit übersteuern können quasi. Also die können GPS genau messen mit ihrem eigenen GPS. Und das kam eben auch zum Einsatz hier. Und von daher hat man sich viele Gedanken gemacht und weiß, wie man mit der Strömung umzugehen hat. Aber die Strömung ist schnell. Wir hatten ja nun 2 Testtage, wo das Schwimmen ausgefallen ist. Ja. Nicht wegen der Strömung, sondern wegen der Fäkalienbakterienbelastung. Und die Strömung war trotzdem immer Thema, weil die Athleten durften auf das Startponton und haben darunter geguckt, haben gedacht, boah, das ist schnell.
Und ja, also man sieht es tatsächlich, man muss auch dazu sagen, man sieht tatsächlich die Strömung. Wenn man neben der Seine steht, dann, also ich als schwächere Schwimmerin würde mich da gerade nicht reintrauen. Ich würde wahrscheinlich stehen bleiben oder rückwärts schwimmen.
Ja, also ich habe dann auch mal gefragt, wie schnell fließt sie denn? Und als Antwort hatte ich 10 Sekunden später den offiziellen Messstab in der Hand und durfte selber messen. Das muss man sich so vorstellen wie ein Mini-Außenbordmotor. Es ist also eine lange Stange, an deren unteren Ende eine Hülse ist mit einem Propeller drin. Und die hält man ins Wasser und dann sieht man auf einem Display die Strömungsgeschwindigkeit. Und die lag und ungefähr bei 1 Meter pro Sekunde. Also 0,8, 0,9, es hat geschwankt. Ja. 1 Meter pro Sekunde ist der Grenzwert. Wenn es schneller fließt, muss das Schwimmen ausfallen. Das sind die Regularien des Triathlon-Weltverbands. Und wenn man das mal umrechnet, 1 Meter pro Sekunde, das sind 100 Meter in 100 Sekunden. Das ist 1 Minute 40 auf 100 Meter. Wie schnell schwimmst du durchschnittlich auf 100 Metern?
Ja, langsamer.
Langsamer. Also wenn du 1:50 schwimmst, dann verlierst du quasi pro Minute 10 Meter. Also schwimmst quasi rückwärts.
Ja, das ist verrückt.
Ja, also, das ist verrückt. Ne? Also es freuen sich alle auf die Hinwege.
Ja, das geht dann natürlich rasant schnell.
Genau. Es gibt eine lange, eine kurze Runde. Die erste Runde ist etwas über 900 Meter lang, die zweite dann etwas kürzer, 600 Meter lang. Aber da mache ich mir weniger Gedanken um die Deutschen. Also Jonas Schomburg ist einer der schnellsten Schwimmer hier im Feld. Aber ich habe mich mit dem Mann aus Togo unterhalten.
Ja, der erste, glaube ich, Teilnehmer.
Der erste Triathlet aus Togo. Genau, ne? Ganz stolz, dass er hier ist. Also unter uns, der wohnt nicht weit von hier, der kommt aus Marseille. Ja, also, er hat hier seine zweite Heimat in Frankreich, er hat französische Wurzeln, aber startet hier für Togo und hat es so gerade noch geschafft, sich zu qualifizieren übers Ranking. Also es gibt diese Möglichkeit, auch für kleine Länder sich zu qualifizieren. Man muss trotzdem ein Mindestkriterium erfüllen. Und von daher, der wird schon schwimmen können, aber der sagt auch, ich muss das Schwimmen erstmal schaffen. Ich muss irgendwo bei irgendwem dranbleiben. Weil sonst drohen ja verschiedene Szenarien. Das eine Szenario ist, ich komme gar nicht an. Das andere ist, die starken Schwimmer, die sind längst auf dem Rad und wenn man überrundet wird, ist man auch raus.
Absolut, dann ist man raus. Beim Radfahren. Und es gibt mehrere Runden, also von daher ist es nicht unwahrscheinlich.
Ja.
Ja, und dann natürlich beim Thema Strömung. Und da haben die Deutschen eben durch diese Messmöglichkeiten, die sie hatten, auch letztes Jahr schon beim Testschwimmen, haben die da an verschiedenen Wegen gefeilt. Wie schwimmen sie am besten mit der Strömung? Wie schwimmen sie am besten gegen die Strömung? Ja. Wo stellt man sich auf? Gut, das weiß man inzwischen ja. Man stellt sich am besten in die Mitte. Da stehen jetzt auch die ganz großen Top-Favoriten. Aber wie kommt man dann wieder zurück? Und da geht es dann auch darum, vielleicht nicht den direkten Weg zu nehmen, sondern zu sagen, hey, wir schwimmen lieber mehr Meter, aber dafür haben wir weniger Gegenströmung. Und dann ist aber die Frage, wer entscheidet sich auch dafür? Ist dann vielleicht ein Top-Favorit, der den direkten Weg nimmt? Und dann muss man sich entscheiden, ich bleibe nicht am Top-Favoriten dran, sondern schwimme hier mal rechts oder links. Ja, die Entscheidung muss man dann treffen im Rennen.
Ja, Schwimmen ist ja mein großes Thema, jetzt auch in den Anfangstagen.
Wie ist die Strömung im Becken?
Ja, die ist auch nicht so
unproblematisch. Es ist ein sehr langsames Becken,
oder? Es ist ein sehr langsames Becken. Also ich bin so ein bisschen der Vermittler zwischen den Schwimmern und Triathleten. Ich habe da mehrfach mit dem Schwimmbundestrainer gesprochen, der ja auch einen großen Freiwasserschwerpunkt hat. Ja. Bernd Berghahn mit seiner langdistanzorientierten Truppe da in Magdeburg. Und der hat natürlich auch großes Interesse, was bei den Triathleten abgeht. Und wir tauschen uns da regelmäßig aus. Und alle wissen, sowohl die Schwimmer als auch die Triathleten, die Strömung ist in der Flussmitte am schnellsten.
Ja.
Und beim Triathlon ist es so, dass es eine Auslosung der Startplätze auf dem Ponton gibt, aber nicht, dass komplett frei gelost wird, sondern dass die Bestplatzierten in den Rankings als erstes ihre Startposition wählen dürfen.
Genau, die Top Ten, glaube ich.
Genau, ja. Und da haben wir schon gesehen, dass die Favoriten alle in der Mitte relativ weit zusammen starten. Natürlich so, umso dramatischer für den Mann aus Togo, der
wahrscheinlich eine Randposition hat.
Genau, der muss von der Randposition starten und muss erstmal mit weniger Rückenströmung irgendwie gucken, dass er in die schnelle Strömung reinkommt. Ne? Ab der ersten Wende ist es dann alles egal, weil ab dann kann sich jeder seinen Weg frei wählen. Aber das Startponton ist eben 55 Plätze breit. Und da haben die Athleten in der Mitte schon einen Vorteil und da stehen die Deutschen. Das ist schon mal gut.
Ja.
Wenn sie da stehen.
Ja. Ja. Gut,
Aber zurück zum eigentlichen Geschehen. Wir wollten ja schon am Sonntag früh uns das angucken, wie das funktioniert mit dem Schwimmen, aber da hieß es schon heute nicht.
Ja, es war schon absehbar. Am Samstag kam der deutsche, ich sag mal, Männertrupp an, also vor allem die drei Athleten kamen nach Paris an, die Frauen dann erst am Sonntag. Und da war am Samstagabend eigentlich schon absehbar, das Schwimmen findet morgen nicht statt. Und dann hatte man noch so eine leise Hoffnung. Aber ja, nach dem Regen am Freitag und am Samstag, waren die Werte eben zu schlecht für das Testschwimmen am Sonntag früh.
Mhm. Am Montag dann das Gleiche. Also man würde hier wirklich einen Sprung ins kalte Wasser wagen müssen, weil es gab keine Möglichkeit seit dem letzten August hier das Schwimmen zu testen. Aber du hast es gesagt, die Athleten sind angereist. Fangen wir mal viel, viel früher an, weil niemand hat die Athleten so eng begleitet wie du im letzten halben Jahr.
Ja, mit Ausnahme am Anfang noch von dir. Wir haben zusammen gestartet mit diesem Projekt quasi, die Kurzdistanzathleten auf dem Weg zur Olympia zu begleiten. Ich erinnere mich, ich glaube, es war vor 2 Jahren oder so. Ich bin jetzt 2,5 Jahre bei euch und vor 2 Jahren hast du schon gesagt, Olympia in Paris, da machen wir was. Ja. Da müssen wir ganz nah ran. Und für uns war dann eben dieser Startpunkt letztes Jahr im Dezember auf Fuerteventura. Ich glaube, wir waren beide ziemlich aufgeregt, als wir im Flugzeug saßen, weil es war, ich sage nicht komplett Neuland, wir kannten die Athleten ja schon. Wir waren natürlich in Hamburg, haben wir das ein oder andere Interview mit ihnen geführt, aber trotzdem war es erstmal, auch für sie kannten uns ja auch noch nicht so richtig. Wie gesagt, wenn man da mal ein 2-minütiges Interview macht, ist es ja was anderes. Und ja, dann sind wir in Fuerteventura, sind wir zum Trainingslager vom deutschen Kader.
Mit der halben Olympiamannschaft. Ja, Laura Lindemann war dabei. Die kannten wir natürlich schon am besten, weil sie schon lange Erfahrung hat, lange im Kader drin ist, weil wir oft mit ihr gesprochen haben. Die war dabei. Nina Eim war am Anfang auch dabei, musste dann aber abreisen, weil sie Corona bekommen hat.
Wir waren einen Tag zusammen auf Fuerteventura, haben uns aber nicht gesehen.
Genau, aus Sicherheitsgründen. Auch ihr ging es auch nicht so ganz so gut. Von daher haben wir da nichts mit ihr machen können. Lisa Tertsch war nicht dabei und bei den Männern waren ja zu dem Zeitpunkt erst 2 qualifiziert. Das heißt, Jonas Schomburg war da.
Von den Qualifizierten Tim Hellwig und Lasse Lürs. Und die anderen beiden waren auch da. Jonas Schomburg und Lasse Priester, es waren zu dem Zeitpunkt, war es ja noch komplett offen, aber die zwei waren natürlich die mit den meisten Punkten und wo es am wahrscheinlichsten war, dass es einer von ihnen wird.
Ja, also wir wussten damals von dreien, mit denen wir fest rechnen und planen konnten. Mit den beiden anderen haben wir natürlich auch Dinge produziert. Und hatten viel Spaß, haben sie kennengelernt, haben einen Blick in ihr Training bekommen. Das Ganze hast du begleitet in einer Videoserie.
Ja.
Die Road to Paris, die es bei uns auf YouTube gibt.
Genau, Playlists auf YouTube,
bitte. Wie viele teilen inzwischen?
Ich glaube 20, oh, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich glaube so um die 20. Ja, also es war viel dabei, lange Interviews mit ihnen, natürlich auch mit dem Trainerstab drumherum. Mit Thomas Möller haben wir mehrere lange Interviews geführt. Mhm. Wir lernen da auch Physiotherapeut und Arzt kennen. Also ja, komplett quasi die Mannschaft mit Betreuern.
Ja. Ja, und zum Schluss warst du jetzt ganz eng dabei, du warst nämlich in der Höhe.
Genau, ich habe quasi das Auftakttrainingslager damals auf Fuerteventura mitgemacht und ich habe jetzt quasi das letzte Trainingslager, war ich auch noch mit dabei. Es waren 3 von den AthletInnen, waren jetzt nochmal in der Höhe, die direkt von der Höhe nach Paris gereist sind. Tim Hellwig war in St. Moritz und Nina Alm und Laura Lindemann in Livigno. Quasi 1 Stunde auf der italienischen Seite von St. Moritz entfernt. Und ja, da war ich auch nochmal dabei. Sehr spannend. Für mich ist es auch so ein bisschen ein Privileg, dass ich da auch nochmal dabei sein durfte. Also es war jetzt ja wirklich wenige Tage vor dem Rennen. Ja, ich wollte da auch dann immer nicht zu sehr die Kamera ins Gesicht stecken, aber ich durfte doch bei der einen oder anderen Trainingseinheit nochmal dabei sein, habe auch nochmal viel mit den Trainern gesprochen und ja, was soll ich sagen? Also die Trainer sind alle sehr, sehr optimistisch. Das Trainingslager lief super. Ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwas verheimlicht haben vor mir vielleicht. Aber alle sind sehr glücklich, wie es gelaufen ist und alle sind in Topform.
Ja, erzähl nochmal, wie du dann aus der Höhe hier nach Paris auf Seine-Höhe gekommen bist.
Ja, da saß ich die ersten 2 Stunden direkt neben dem Wettkampfrad von Tim Hellwig. Er saß vorne noch. Wir haben ihn zusammen mit seinem Trainer Steffen Justus haben wir ihn nach Zürich zum Flughafen gebracht. Und ja, hinten ist die Rennmaschine drin. Sein neues Rad, was er bekommen hat, mit extra Lackierung für die Spiele. Und ja, damit sind wir dann, also ich und der Trainer Tim durfte fliegen, einfach um den Stress nochmal zu minimieren, weil es waren dann doch ja im Endeffekt 9 Stunden Fahrt, sind wir dann mit dem Rad hierher gedüst nach Paris.
Diese extra Lackierung, ist die denn Rule 50 konform?
Ist sie, ja, tatsächlich.
Jetzt müssen wir einmal erklären, was das ist und worum es da geht.
Ja, die Rule 50, das ist das mit den Sponsoren.
Genau.
Ja, da tatsächlich bei Tim ist das alles konform. Bei Laura und bei Nina jedoch, die haben nämlich auch neue Räder bekommen, extra für die Olympischen Spiele. Und da habe ich jetzt auch schon entdeckt bei den Testfahrten hier die vergangenen Tage, da entdeckt man den einen oder anderen Aufkleber, weil dann nicht alles ganz World Triathlon konform ist.
Naja, IOC-konform. Das IOC möchte ja, dass hier keine externen Sponsoren, die nicht originäre Ausrüster sind, irgendwo eine Rolle spielen, irgendwo sind. Eine Anekdote muss ich da erzählen. Ich war 2004 in Athen beim Triathlon auf dem Motorrad unterwegs. Und ich musste eine minimal große Markennennung meiner Sonnenbrille abkratzen von der Brille, damit ich auf dieses Motorrad durfte, weil es hätte ja sein können, dass ich in Großaufnahme im Fernsehen bin. Und hier war es jetzt nicht das Logo auf der Sonnenbrille, sondern der Hund.
Der Hund von Laura Lindemann.
Ja, erzähl mal, du weißt die Geschichte mit dem Hund.
Ja, also man muss dazu sagen, man kann es auch auf ihrem Instagram-Account kann man es sehen. Es ist sehr, sehr süß, ein Sticker von ihrem Hund Otti. Ich glaube, Abkürzung für, ich weiß gar nicht,
Ottilie
oder so, ein Dackel, eine Dackeldame. Und ja, dieser Sticker ist vorne auf der Gabel drauf, der Hundesticker ist vorne auf der Gabel drauf, aber ist eben nicht erlaubt bei Olympia. Und jetzt ist da ein Tape drüber. Bei Nina Alm ist es übrigens das Stadtwappen von Itzehoe, ihrem Herkunftsort. Das darf man auch nicht sehen.
Auwei. Ja, das nimmt man also sehr genau dafür diese Rule 50. Und da gab es tatsächlich einen Check. Und die bekamen auch ein offizielles Protokoll, was unterschrieben war, dass nun alles in Ordnung ist. Und dann wurden aber entsprechende Maßnahmen verordnet oder gleich durchgeführt, um eben sicherzustellen, dass hier nicht Pepsi auf einmal auftaucht oder Coca-Cola großer Olympiasponsor ist.
Ja, gut, aber also das ist halt nochmal, ja, ein Hund ist ein Hund und Pepsi ist Pepsi. Aber ich kann dazu sagen, Laura Lindemann hat Otti im Herzen. Sie sagt, sie ist ja dabei, auch wenn man sie nicht sehen kann, wenn sie unter einem Tape abgeklebt ist. Aber sie ist im Herzen dabei.
Also, die Triathletinnen und Triathleten dürfen keine Werbung machen da draußen. Wir dürfen es aber. Wir haben nämlich einen Präsenter, der langjährigen Hörern von Carbon Lactat durchaus bekannt vorkommt. Und zwar AG1 ist zurück. HG1 ist zurück mit einer neuen Rezeptur. Man hat da also immer weiter geforscht und weiter entwickelt. Ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht testen können, denn das Ganze ist so neu, dass es in Hamburg im Büro angekommen ist. Ich sitze aber hier in Paris. Von daher nehme ich an, dass die Färbung ungefähr der Seine entspricht. Ja. Aber die Inhaltsstoffe
sind anders.
Ja, und zwar, die Seine ist ja jetzt gerade nicht so bekömmlich. Bei HG1 hat man genau daran gearbeitet. Da geht es in der Forschung sehr, sehr viel um das Thema Verdauung. Die Verdauung ist ein wichtiges Thema. Das wissen wir alle, gerade wir Triathleten. Es spielt eine große Rolle. Unser Magen-Darm-Trakt ist ja quasi das zweite Gehirn, sagen Forscher. Und wir Triathleten wissen, wenn die Verdauung nicht funktioniert, wenn die Nahrungsaufnahme nicht funktioniert, dann haben wir alle ein Energieproblem. Da hat man bei HG1 geforscht und hat da sehr, sehr viel entwickelt. Hat da eben einen Schwerpunkt drauf gesetzt. Das neue Konzept ist ab jetzt nicht im Handel erhältlich, sondern auf der Website. Man hat dazu geforscht, wie diese 70 Zutaten sich ideal ergänzen, hat da neue Qualitätskriterien angesetzt, neue Maßstäbe gesetzt und vor allen Dingen auch dafür gesorgt, dass das Produkt weiterhin auf der Kölner Liste steht. Das heißt, völlig unbedenklich ist. Ist ja auch ein großes Thema hier bei Olympia, das Thema Doping. Ich krieg's ja jeden Tag mit im Schwimmbad. Immer wenn die Chinesen da schwimmen, dann wird's ein bisschen ruhiger in der Halle, ja. Oder jetzt im schlimmsten Fall eine deutsche Angelina Köhler, die vierte wird, hinter einer dritten Chinesin. Die ist natürlich sehr, sehr traurig, weil man weiß, was da läuft. Da braucht ihr euch bei HG1 keine Gedanken machen, denn das Produkt steht auf der Kölner Liste und ist komplett unbedenklich in der Richtung. Wenn ihr das Ganze mal testen wollt, dann geht auf drinkhg1/carbonlactat. Dann erhaltet ihr zu eurer Erstbestellung 10 Travel Packs dazu. Wenn ihr also selber noch nach Paris kommen wollt, du kannst gleich noch was zur Wohnsituation in Paris erzählen hier. Wenn ihr noch was sehen wollt, dann könnt ihr HG1 mitnehmen. Und wenn euch das Ganze nicht gefällt, dann habt ihr sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Alles, was ihr noch wissen müsst, alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe, findet ihr im Link in den Shownotes. Wie gesagt, drinkhg1.com/carbonlactat. Da findet ihr das besondere Angebot für die Hörer von Carbon und Lactat. Ja, du bist nämlich umgezogen hier. Man muss dazu sagen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten der Unterkünfte in Paris. Es gibt auch Medienunterkünfte. Ich habe sie nicht gebucht, weil die immer schweineteuer sind. Ich habe ein Airbnb gebucht. Du auch, aber du bist schon wieder umgezogen. auch die Athleten, die wohnen nicht alle im Olympischen Dorf. Die Triathleten wohnen in einem Hotel recht dicht am Wettkampfgelände. Die ziehen hinter ins Olympische Dorf. Aber wie ist es bei dir?
Ja, also bei mir, erstmal, ich lebe jetzt ja schon ein paar Wochen gefühlt aus dem Koffer. Ich war erst in St. Moritz, dann in Le Vigneault, jetzt direkt Paris. Da war ich auch erst im Hotel. Und dann hatte ich eigentlich mit Kollegin Anna, die seit gestern auch in Paris ist, um sich die Triathlonrennen anzugucken, hatten wir eigentlich ein Airbnb etwas außerhalb. Man muss dazu sagen, auch sehr billig von Paris. Wir sind aus der Metro gestiegen und dachten schon so, naja. Und als wir dann in der Unterkunft ankamen, war uns klar, wir bleiben hier nicht sehr lange und haben dann noch in dieser Unterkunft ein Hotel in der Innenstadt gebucht. Also von daher, falls sich noch mal irgendwas verschiebt und die Rennen am Freitag stattfinden, ihr habt noch genug Zeit, nach Paris zu kommen. Ihr könnt euch an die Strecke stellen und es gibt genug Unterkünfte und auch absolut erschwinglich. Also ich habe das Gefühl, dass vor einem Jahr war ja quasi alles schon ausgebucht, aber jetzt während den Spielen, kurz vor den Spielen, gibt es wieder sehr viele Möglichkeiten, hier noch zu übernachten.
Ja, Paris ist immer eine Reise wert. Man hat so das Gefühl, die Nicht-Olympiatouristen sind alle nicht da gerade. Es sind nur Olympiatouristen in der Stadt. Man sieht sehr viel Kostüme ja sogar, Verkleidungen, Landesfarben und so weiter von echten Sportfans. Ich habe jetzt die ersten Tage und Nächte im Schwimmbad verbracht. Also da ist schon ziemlich krass, wie viele US-Schwimmfans nach Paris reisen, um sich die Schwimmwettkämpfe anzugucken und jeden Tag, wenn sie Vorläufe und Endläufe besuchen, da 400 Euro für ausgeben, um ihre Stars schwimmen zu sehen.
Gut, es lohnt sich natürlich für die auch, weil da kommt ja auch was dabei rum. Also die haben auch Krumm zum Jubeln.
Die haben auch schon Gold, ne?
Das stimmt.
Ne? Ja, wie nimmst du es wahr? Wie ist die Olympiastimmung hier in der Stadt?
Also ich muss sagen, als wir hier ankamen im Auto und von, wo kamen wir denn her? Aus dem Norden? Nee, aus dem Süden müssen wir ja gekommen sein. Man hat erstmal nichts mitgekriegt. Und wir waren beide, also ich bin ja, wie gesagt, mit Steffen Justus, dem Heimtrainer von Tim Hellwig, hergekommen. Wir waren beide erstmal ernüchtert. Und waren so, also wo ist jetzt eigentlich Olympia? Wir haben keine Banner, Plakate, nichts haben wir gesehen. Und ja, die Meinung bestätigt sich auch so ein bisschen. Also außerhalb von den Wettkampfstätten und im Umkreis um die Wettkampfstätten ist es, ich finde es sehr ordentlich, sehr sauber. Man hat das Gefühl, Paris hat sich echt noch mal rausgeputzt.
Aber hallo, ne?
Haben vielleicht auch noch mal ihre Fassaden neu gestrichen oder so. Ja. Aber es ist sehr entspannt. Die Straßen sind jetzt nicht übervoll. Wenn es dann Richtung Wettkampfstätten geht, in den Metros ist es sehr voll, da ist sehr viel los. Wir waren gestern Abend gegen 10:30 waren wir nochmal beim Olympischen Feuer und ja, also da waren die Straßen überfüllt mit Fußgängern und auch vor dem Olympischen Feuer, das ist ja direkt am Louvre, da war richtig was los. Und man, wie du es schon sagst, man sieht alle Länder der Welt, viele Deutschland-Trikots, egal aus welcher Mannschaftssportart. Hauptsache, irgendwo ist die Nationalität drauf. Und ja, es ist sehr bunt, sehr schön.
Sehr bunt. So.
Sehr friedlich aber auch.
Ja, total. Ne? Das ist, die Besucher haben Spaß daran, hier zu sein, ihre Länder zu vertreten schon irgendwo, aber trotzdem Teil eines großen Gesamten zu sein. Ja, die tanzen dann vor der Schwimmhalle da mit mehreren Nationen zusammen. Das ist echt schön zu sehen und es ist echt friedlich und voll und ausgelassen. Und man sieht schon, dass sie versucht haben, Paris in die Spiele zu integrieren, dass es nicht so sterile Städten sind, sondern du hast das gerade erwähnt, du warst am Louvre, da ist ja auch der Place de la Concorde, da sind die modernen Sportarten untergebracht, sage ich mal. Da ist
genau, Skateboard.
Skateboard. Ist da. Das 3 gegen 3 Basketball ist da.
Ach ja, okay, stimmt. Ja,
ich glaube, das Klettern ist diesmal nicht da. Es gibt, ich weiß nicht, ob die BMX-Rennen da sind, aber die Freestyle-Events sind auch dort. Ja, also da sind so verschiedene moderne Sportarten eben, ja, wo man die alten Bauwerke mit integriert hat. Es gibt klassische Wettkampfstätten, Roland Garros als Tennisstadion. Ja, wir schauen hier gerade auf den Monitor, da läuft Rugby im Stade de France, wo dann in der zweiten Woche die Leichtathletik laufen wird und auch die Schlussfeier. Die Eröffnungsfeier war ja sowieso Paris pur. Man kann sich drüber streiten. Also ich habe Journalistenkollegen, Fotografenkollegen gesprochen, die haben gesagt, never again. Die saßen wirklich auf engstem Raum eingezwängt. 4 Stunden vorher mussten sie da sein, im strömenden Regen und haben sich gefreut, dass am Ende Céline Dion vor ihnen auftritt, die dann pixelgroß auf dem Eiffelturm stand.
Ja, schön fürs Fernsehen, glaube ich. Da hat man natürlich alles gesehen. Das Wetter war dann optisch auch irgendwann nicht mehr schön.
Ja.
Als es dunkel wurde, wurde es etwas stimmungsvoller. Aber vor Ort stelle ich es mir auch schwierig vor, dass da wirklich der Funke überspannt.
Ja. Ich war im Grand Palais. Das ist, ich weiß gar nicht, was das historisch ist. Es ist, wir teilen uns mit den Fechtern das Pressezentrum, wir Triathleten. Ich war da zum ersten Mal, als das Einzelzeitfahren war, was sich ja den Zielbogen mit den Triathleten geteilt hat. Und bin dann ins Pressezentrum. Und das Pressezentrum ist eben, ja, da treffen sich dann eben Fechtjournalisten mit Triathlon-Journalisten.
Gibt es da irgendwelche Überschneidungen?
Ich weiß es nicht.
Hattest du Kontakt?
Aber ich war dann zumindest mal im Grand Palais, da fand gerade kein Wettkampf statt. Aber da hat man gigantische Tribünen reingebaut. Und du hast das auch schon gehört, wenn man da draußen vorbeigeht.
Ja, man hört die Menschen
man
jubeln.
Man hört die Menschen jubeln. Es ist so krass. Ne? Und dann kommen wir zum Thema, auch der Triathlon soll eben mitten in Paris stattfinden. Ja.
Und,
damit schließt sich jetzt der Kreis. Bisher wurde in der Seine noch nicht geschwommen. Die jüngste Entwicklung ist eben, dass heute früh um 3.30 Uhr man sich zusammengesetzt hat. Es hat dann eine Stunde gedauert, bis es nach außen kommuniziert wurde, wie es weitergehen soll mit dem Triathlon.
Wo warst du, Frank, als du es erfahren hast?
Ich stand um 4 Uhr morgens, 4.15 Uhr an einer Bushaltestelle, weil meine U-Bahn-Linie noch nicht fuhr und wollte mit einem Nachtbus fahren. Und dann kam die Meldung vom Bundestrainer direkt, dass das Männerrennen im Triathlon morgen im Anschluss an das Frauenrennen stattfindet.
Und dann bist du direkt wieder umgedreht und ins Bett.
Direkt umgedreht, habe mich kurz an den Tisch gesetzt, habe das Ganze vermeldet auf trimark.de und habe mich wieder ins Bett gelegt. Ich habe vorher nicht gut geschlafen, ich habe hinterher auch nicht gut geschlafen, aber in der Summe war es wenigstens etwas, weil ich dann ja irgendwann wieder in die Schwimmvorläufe konnte, wo ich eigentlich sonst heute nicht hätte hingehen können. ein neues Szenario. Wir haben ja irgendwann diese Kommunikation mitbekommen, wie eigentlich das Ausweichszenario war. Wir haben lange spekuliert, was passiert, wenn man die Wasserqualität nicht in den Griff bekommt, weil das war ja schon seit einem Jahr Thema. Und die ursprüngliche Kommunikation war am 30., also heute das Männerrennen, morgen das Frauenrennen. Und es gibt zwei Ausweichtage am 1.8., 2.8., falls das mit dem Wasser irgendwie nicht klappt. Und jetzt kam doch alles ganz anders.
Genau, jetzt kam doch alles ganz anders. Also erstmal hatte ich auch das Gefühl, in den letzten Wochen war man dann doch irgendwie positiver gestimmt. Seitdem dieses Rückhaltebecken dann auch in Aktion war, ich glaube im April war es fertig, gingen die Werte ja dann auch wirklich runter und waren dann auch zum ersten Mal nach gefühlt Monaten wirklich unter dem Grenzbereich. Ja, wie gesagt, die Stadt Paris war sowieso immer positiv gestimmt.
Mhm. Man hat ja sogar die Bürgermeisterin reingeschmissen.
Absolut. Zuerst war die Sportministerin, glaube ich, und dann hat die Bürgermeisterin doch wirklich ernst gemacht und ist rein. Allerdings
noch gar nicht so her, so 10 Tage irgendwie.
Genau. Allerdings muss man dazu sagen, in voller Neoprenausrüstung und ich glaube, ihr Kopf war auch nicht unter Wasser. Also, und man, hat man danach mal mit ihr gesprochen, ob es ihr gut ging?
Ja, sie war bei der Eröffnungsfeier.
Ja. Nee, ja, klar, aber ja, wie gesagt, man war dann irgendwie positiv gestimmt. Man dachte, man hätte es im Griff. Gut, man wusste immer, wenn es regnet, dann gibt es nochmal ein Problem. Mhm. Und dann hat es eben geregnet.
Genau, dann hat es geregnet. Die Bilder der Eröffnungsfeier sind bekannt im strömenden Regen. Auch am Samstag hat es noch geregnet. Es hat eben gereicht, um die Messwerte wieder nach oben zu bringen. Wenn man sich die Kurven anschaut, dann sieht man das auch recht eindrucksvoll. Es wäre letzte Woche möglich gewesen. Jetzt war es nicht möglich und man sagt hier immer so, die Seine braucht so 24 bis 48 Stunden, um sich zu erholen.
Ja, das hat nicht ganz
gereicht.
Es war auch jeden Tag, hieß es morgen. Morgen wird alles stimmen.
Genau. Jetzt haben wir draußen strahlenden Sonnenschein, 35 Grad, aber es ist schon wieder Regen angekündigt und darum hat man sich eben entschieden, wir müssen das Fenster nutzen, was wir haben und das ist morgen.
Genau. Ja, es war auch, also wie du gesagt hast, um 3.30 Uhr wurde eigentlich diese Probe dann schon geöffnet, wie auch immer. Und wir haben auch erwartet, dass wir kurz danach schon Bescheid bekommen. Es hat eine Stunde gedauert, wo sich wahrscheinlich alle zusammengesetzt haben und das ausdiskutiert haben, weil eben dieser Regen angekündigt ist und das nochmal alles verändert.
Ja.
Und man merkt, also die wollen natürlich alle Triathlon austragen. Wir wollen, niemand will einen Duathlon.
Ja. Und es ist ein großes Gremium, was da tagt. Da ist dabei die Organisation von Paris 2024, also quasi die Veranstalter hier, dann ist der Triathlon-Weltverband, der ja quasi nur Ausrichter des Wettkampfs ist, im technischen Sinne ist dabei, dann ist die Stadt Paris dabei, die Region Ile-de-France ist dabei, dann ist der Wasserversorger dabei, dann sind Wetterexperten dabei von Météo France, ja, die genau gucken, was passiert denn in den nächsten Tagen und daraus ergibt sich ein Gesamtbild, wie das Ganze durchführbar ist und dann ist eben die Tage schon das Szenario gestrichen worden, dass es den 1. August als Ausweichtag gibt. Es wurde dann immer gesagt, okay, wenn es gar nicht geht, dann machen wir beide Rennen am 2. August. Und dann kam heute eben ganz überraschend, wir machen beide Rennen morgen, weil das vielleicht das einzige Fenster ist für die Einzelrennen, das wir haben können.
Ja,
genau. Und was momentan öffentlich diskutiert wird, ist, warum geht man nicht irgendwo anders hin? Und wenn man sieht, was hier aufgebaut ist, dann weiß man, warum das nicht geht.
Ja, wobei, also ich finde die Diskussion jetzt auch zu spät. Also jetzt braucht man nicht sagen, warum geht man woanders hin. Die Diskussion hätte man vielleicht, also vor einem Jahr, wäre es vielleicht fast auch schon zu spät gewesen. Aber man weiß ja nicht seit einem Jahr, dass die Olympischen Spiele in Paris stattfinden. Ja. Und es war einfach von Anfang an, und ich kann jetzt auch ein bisschen in die Historie gehen, es war eigentlich schon seit 1990 oder 88 hat der damalige Pariser Bürgermeister Jacques Chirac, späterer Präsident, gesagt, dass er die Seine wieder schwimmbar machen möchte. Und in 1993 war die Deadline, dass er dann in die Seine springen will. Es ist nicht passiert.
Ja.
Und seitdem ist das Thema, dass man eben wieder in der Seine schwimmen möchte. Übrigens, wenn wir jetzt noch weiter in die Vergangenheit gehen, 1900, Paris Olympische Spiele, fanden die gesamten Schwimmwettkämpfe in der Seine statt.
Und sogar teilweise unter Wasser. Da gab es irgendwie einen Tauchwettkampf sogar noch, wo es um Gold, Silber und Bronze gab.
Ja.
Ne? Und man hat es überlebt.
Und man hat's überlebt. Ja, wir
gehen heute davon aus. Heute leben sie nicht mehr, aber es hat eine andere Gründe. Ja.
Seit 1923 ist dann das Schwimmen in der Seine verboten. Ja, es war immer wieder die Idee und es geht jetzt ja nicht nur um das Schwimmen. Es geht auch darum, dass man das ganze Ökosystem wieder aufbereitet. Und darauf sind Sie hier auch sehr stolz, dass inzwischen wieder 34 Fischarten in der Seen schwimmen. Vor ein paar Jahren waren es noch 3.
Oh.
Also es gab da schon eine Entwicklung. Aber der Hai ist noch extra. Du sprichst die Dokumentation an auf Netflix.
Die wird immer wieder, du hast sie gesehen, ich habe sie nicht gesehen, sie wird immer wieder erwähnt in den Kommentaren, auch bei uns auf Facebook. Ja.
Kurzer Funfact dazu, Tim Hellwig hat es nicht angeschaut, weil er hätte schon zu viel Angst davor.
Okay.
Genau, wo, jetzt habe ich ein bisschen
die Historie. Eier, genau. Ja, die Historie.
Genau, und es war eben das ganz große Prestigeobjekt, dass man die Seen, wie gesagt, das gesamte Ökosystem wieder aufarbeiten möchte und dass man eben wieder schwimmen kann. Und das ist so, komplett geht das einher mit diesen Schwimmwettkämpfen, Triathlon, Freiwasser in der Seen. Und deshalb glaube ich halt auch, dass es da nie eine Ausweichslösung gab.
Ja.
Aber für mich ist es schon ein Kritikpunkt. Also warum gab es das nicht? Bei den Freiwasserschwimmern hat man dann irgendwann sich was aus den Rippen geschnitten gefühlt, aber beim Triathlon eben nicht. Mhm. Und es hieß auch von einem Jahr, als damals bei dem Paratest-Event und bei der Mixed Relay, die ja das Schwimmen abgesagt wurde und übrigens ja beim Schwimmen-Weltcup, der wurde ja komplett abgesagt.
Ja.
Hieß es auch nochmal von der Stadt Paris aus, nein, auf jeden Fall findet der Triathlon nächstes Jahr in der Seine statt.
Ja.
Und dieser Optimismus, ja, also ist ambitioniert und wie wir jetzt merken, vielleicht zu ambitioniert.
Ja, also wir hatten ja ein paar Überraschungen gehabt in der Entwicklung jetzt, was an Szenarien da ist. Momentan ist das Szenario morgen, wir sitzen hier am Dienstagnachmittag, morgen am Mittwoch 8 Uhr die Frauen, die so ein bisschen enttäuscht sind, dass sie nicht das Männerrennen vorher sich anschauen können, auch wegen der Taktik beim Schwimmen.
Natürlich, sie müssen jetzt vorlegen.
8 Uhr, dann 10.45 Uhr die Männer, die beiden Siegerehrungen dann en bloc danach. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, dann geht man auf den 2.8., es ist der Freitag. Und da schaut man sich das Wasser wieder an. Wenn es dann nicht funktioniert, ist der aktuelle Stand, dass es dann einen Duathlon gibt.
Ja.
Ne? Jetzt weiß ich nicht, ob man dann nochmal davon abweichen würde und sagen würde, okay, Freitag geht's nicht, aber Samstag wird's gehen. Lass uns den Triathlon am Samstag machen. Das wissen wir alles nicht. Wir haben, wie gesagt, ein paar Wendungen, Überraschungen, Weiterentwicklungen gesehen. Und für den Mixed Relay Wettkampf das gleiche Szenario. Es gibt diesen 5.8. Wenn das nicht funktioniert, den 6.8.
Genau, den 6.8.
Wenn es am 2.8. nicht geht oder am 5.8. oder 6.8., dann wäre an dem Tag ein Duathlon angesetzt. Das ist momentan der Plan. Die Freiwasserschwimmer hast du erwähnt, die haben es anders gemacht. Die würden nämlich ausweichen auf die Regattastrecke der Ruderer, die dann fertig sind. Da steht auch der Bundestrainer mit den Rudertrainern in Kontakt. Die tauschen sich Fotos aus und so weiter. Zu der Zeit finden dann da schon die Kajakwettbewerbe statt und die würden dann quasi in den Wettkampftag der Kanuten integriert werden und an einem Tag auch die beiden Rennen durchführen, die sonst auch an zwei Tagen hintereinander hier in der Seine angesetzt sind.
Ja.
Ne? Ja, die Diskussionen kochen hoch und du hast es erwähnt, ein kurzfristiges Ausweichsszenario. Und mit kurzfristig, da muss man wirklich bei einer Dimension, die Olympia hat, über mehrere Monate reden. Den Punkt hat man irgendwann verpasst, weil man zu zuversichtlich war.
Ja, den hat man verpasst. Wie gesagt, jetzt braucht man darüber nicht mehr diskutieren,
nein.
Aber ja, also ich halte es einfach für ein Prestigeobjekt der Stadt Paris. Ich meine, die haben 1,4 Milliarden da reingesteckt. Und es soll ja auch eine langfristige Lösung sein. Die wollen ab nächstes Jahr, wollen sie eben für die Bevölkerung das Schwimmen anbieten an verschiedenen Stellen, in solchen Bädern, die man aber dann direkt im Wasser, also man schwimmt im Wasser ohne Aufbereitung. Aber ja, wenn es am Ende ein Duathlon ist, dann ja.
Ja, also sicher nicht das, was die Stadt Paris sich vorstellt, weil man möchte genau diese Bilder eben haben. Auf Teufel komm raus, kann man jetzt fast sagen.
Ja.
Und es ist ambitioniert gewesen. Und wenn es Fehler gegeben hat, dann sind sie langfristig gemacht worden.
Genau,
jetzt ist der Zug abgefahren.
Der
man
Zug
wird
abgefahren.
Auch nicht jetzt einfach sagen können, okay, dann gehen wir auch auf die Ruderstrecke. Was da an Sicherheitskonzepten und so nötig wäre, ja, das. Ich meine, wir sehen diesen Sicherheitsapparat hier in der Stadt überall. Man kann nicht einfach da sagen, jetzt stellen wir da ein paar Gitter hin und alles ist gut.
Naja, und also es geht ja nicht nur ums Schwimmen, sondern auch ums Radfahren und ums Laufen. Und
man könnte ja dann zubringen auf die eigentliche Strecke, aber wird es nicht geben.
Schwierig, ja.
Ja, ne? Ja, was bedeutet das Ganze, diese Verlegung? Wir hätten heute Morgen strahlenden Sonnenschein bei 21 Grad gehabt, als die Athleten gestartet wären. Jetzt reden wir hier über 35 Grad draußen. Es ist ein komplett anderes Rennen, selbst wenn es als Triathlon morgen stattfindet.
Ja, nicht nur vom Wetter und der Temperatur, dann natürlich auch die Uhrzeit. Ja. Also klar, bei den Frauen ist ja alles wie gehabt, aber bei den Männern ist die Uhrzeit natürlich schon ein Faktor, weil wir sprechen hier von entweder um 4 Uhr morgens aufstehen und sich fertig machen oder halt ja bisschen länger schlafen und ausgeruhter sein im Zweifelsfall. Also ja, ich habe kurz heute früh mit Tim Helwigs Coach telefoniert und der war eigentlich sehr positiv gestimmt, weil für Tim spielt es in die Karten, sage ich mal.
Er ist Langschläfer,
das habe ich schon jetzt in der Höhe mitgekriegt.
Ja, der war auch bei den beiden Test-Events jetzt nicht dabei.
Der war nicht dabei, 7 Uhr war der Start, das war ihm zu früh, beziehungsweise ich glaube um 6.20 Uhr hätte man schon einchecken müssen. Und auch in St. Moritz, die Tage haben, ich sag mal, vor 9:30 haben die nicht angefangen. In Livigno war das eine andere Nummer. Laura Lindemann springt um 7.30 Uhr ins Becken. Also ja, für Tim zumindest ist es, glaube ich, schon mal ein Vorteil.
Ja, er mag ausschlafen, er mag Hitze.
Er mag Hitze. Und es ist der vierte Tag nach der Höhe.
Ja.
Und nicht der dritte. Und der vierte liegt ihm noch besser als der dritte.
Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass eben viele jetzt auf diesen heutigen Dienstag hingetätert haben.
Klar.
Und erst 3,5 Stunden vor dem Start erfahren haben, dass sich das Ganze verschiebt. Und da reagiert jeder Körper unterschiedlich. Also es gab immer so dieses Thema Responder und Non-Responder, was Höhentraining betrifft. Und wir haben es ja gesehen bei Lasse Lührs, der verträgt es nicht gut. Das hat er in Hamburg gezeigt, dass er es nicht gut verträgt.
Genau, er ist eher der Typ, der noch mal ein paar Wochen auf Meereshöhe braucht.
Und genau, genau.
Dann eben aus den Vorteilen des Höhentrainings schöpfen kann.
Ja, also ich glaube, das wird man schon sagen können, dass heute oder auch am Freitag manche Athleten fitter sind als, also morgen oder am Freitag manche Athleten fitter sind, als sie es heute gewesen wären, bei anderen aber auch umgekehrt.
Genau, oder umgekehrt.
Ja.
Ja, und dann ist natürlich die Kopfsache. Und da habe ich jetzt auch mit so vielen darüber gesprochen, dass Olympia einfach am Ende im Kopf entschieden wird.
Ja.
Weil es ist ein anderes Rennen als jetzt, ich sag mal, eine normale Weltserie oder ein Weltcup oder sonst irgendwas. Es ist einfach Olympia. Es ist alle 4 Jahre, 3 jetzt in dem Fall. Mhm. Und wenn man dann mit so einer Situation natürlich auch noch entspannt umgehen kann und sich da nicht stressen lässt, dann kann es am Ende auch nochmal ein Vorteil sein.
Ja.
Und vielleicht für andere ist das jetzt heute nicht so entspannt abgelaufen. Und ja, die machen sich vielleicht dann auch Gedanken, wie reagiert mein Körper morgen, wie bin ich drauf, aber heute wäre ja eigentlich der Tag. Könnte dann auch im Endeffekt den mentalen Nachteil bringen.
Absolut, absolut. Ich meine, wir reden noch nicht mal darüber, dass der Duathlon ein ganz anderes Szenario wäre.
Ja, ne? Das... Ja.
Es reden ja viele hier über die Taktik des Rennens, eben durch die Strömung. Die wird ja nicht bei Null sein. Der Fluss strömt immer. Wenn er über 1 Meter pro Sekunde strömt, dann findet kein Schwimmen statt. Wenn er jetzt irgendwie bei 0,8 oder 0,9 ist, das bevorteilt schon die schnellen Schwimmer. Ein Duathlon würde natürlich die schnellen Läufer bevorteilen und dann wäre es noch schwerer, ein Alexi, ein Hayden Wild, eine Cassandra Beaugrand irgendwie früh im Rennen kalt zu stellen, ja, was eben nur über das Szenario Schwimmen plus Radfahren funktioniert.
Ja.
Wir müssen ja schon davon ausgehen, dass es bei einem Duathlon eine Spitzengruppe auf dem Rad geben würde mit allen schnellen Läufern, die man da vorne nicht haben will. Bei einem Triathlon, gerade mit diesen taktischen Finessen und den Messwerten, die man hat, auch aus deutscher Sicht, hätte man eher eine Chance, die schnellen Läufer aus anderen Ländern vielleicht früh im Rennen in eine schwierige Ausgangsposition zu bringen. Und von daher, ich glaube, das kann man wohl sagen, selbst unser Freund aus Togo, jeder möchte ja einen Triathlon. Selbst die schlechten Schwimmer, die schwachen Schwimmer, es möchte niemand am Ende hier sagen, ich bin Olympiasieger, aber es war halt nur ein Duathlon.
Nein, das ist ja ohne Frage. Also ja, das wäre Worst Case. Und
ja,
es würde immer mitschwingen. Es ist dann halt einfach Der Duathlon. Wobei man auch sagen kann, das ist vielleicht der einzige Duathlon-Olympiasieger der Geschichte. Ja. Weil hoffentlich es nie wieder so stattfindet.
Ja.
Oder man führt den Duathlon vielleicht noch als neue Disziplin ein, weil es ein Riesenerfolg wird.
Ja, ich meine, nächstes Mal sind wir in L.A., da kann es höchstens die Hai-Problematik gehen. Aber die haben ja schon bei der Premiere in Sydney gehabt. Da sind dann irgendwie Boote nebenher gefahren, die elektrische Felder ins Wasser gelassen haben, um Haie abzuschrecken. Ja, also es gab immer irgendwas. Ich glaube, in Athen damals, da ging es auch um Wasserqualität. An der Copacabana war das eins der tragenden Themen, die Wasserqualität in der Copacabana.
Ja, ja. Ich glaube, es ist immer Thema. Ja. Auch in Tokio war das Wasser ja auch Thema. Diese Hitze, war das nicht, keine Ahnung, 30 Grad Becken oder so?
Ja, ja.
Also es ist halt eine Sportart, die findet draußen statt. Es hat mit Wetter zu tun.
Ja.
Ich meine, dafür lieben wir Triathlon ja auch. Das ist ja auch das Spannende, dass halt alles mal passieren kann. Aber ja, natürlich ist es Triathlon und wir wollen kein Duathlon.
Ja, ne? Also wir haben verschiedene neue Einflussfaktoren. Die Männer haben jetzt den Vorteil, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach das Frauenrennen schon gesehen haben werden. Und dann noch, da wird sicher auch unter den Trainern noch diskutiert. Da werden noch taktische Rückschlüsse aus dem einen Rennen fürs andere gezogen.
Natürlich. Und man kann es jetzt natürlich komplett vergleichen. Es ist am gleichen Tag. Es ist 3 Stunden später. Also es ist ja nicht, dass sich noch mal irgendwas verändert im Wetter und so. Oder in der Strömungsgeschwindigkeit, sondern man sieht es direkt und ja, dann gibt es da vielleicht noch ein paar taktische Überlegungen.
Ja, ja. Ne? Ja, ich freue mich jetzt auf morgen, wie auch immer. Ne? Ich werde wieder um 3.30 Uhr meinen Wecker stellen wie heute und dann werde ich wieder refresh, refresh, refresh drücken.
Ja.
Und am Ende kommt dann wieder von irgendwo eine WhatsApp, bevor das IOC da mal reagiert. Also das hat sehr lange gedauert, bis da dann, ich glaube, das war tatsächlich dann erst um 5.30 Uhr, dass das IOC offiziell verkündet hat, was denn wie passiert. Ja, das, ich kann das gerade noch mal verifizieren. Ich habe hier die offizielle Kommunikation offen. Um 7.28 Uhr kam tatsächlich erst. Nein, es gab um 4.55 Uhr, nachdem man sich um 3.30 Uhr zusammengesetzt hat, um 3.45 Uhr verkünden wollte, hat es noch 1:10 Stunden länger gedauert, bis das IOC offiziell verkündet hat. Und die Pressemitteilung kam dann tatsächlich erst um 7.28 Uhr. Ja. Und jetzt kann ich noch mal gerade refreshen, ob es jetzt schon was Neues gibt, weil da geht es ja auch um Tickets für Zuschauer, um weitere Planungen. Aber ich logge mich mal hier in das sogenannte MyInfo-System ein und dann suche ich die Sportart Triathlon. Die ist verschwunden. Ach nee.
Wurde bereits gestrichen.
Wurde Duathlon raus. Nein, es gibt noch keine weitere Kommunikation. Ja, und das ist auch sehr schwierig hier für den Weltverband, weil der Weltverband darf gar nicht selber kommunizieren. Die sind darauf angewiesen, was die Kommunikationsabteilung des IOC hier macht und von Paris 2024. Also alles hochkomplex. Man ist hier irgendwie nur Gast.
Ja, was ich so ein bisschen schade finde bei allem ist, also ich freue mich natürlich unglaublich auf die Rennen. Und ich will jetzt natürlich endlich wissen, wie geht's aus, wo sind die Deutschen, was passiert. Aber jetzt ist halt die oberste Aufregung, findet morgen statt. Und es war heute früh auch schon so. Man hat eigentlich nur darauf hingefiebert, was ist die Mitteilung? Findet es statt, findet es nicht statt? Und jetzt für morgen ist es wieder so. Und es ist gar nicht, dass man jetzt ins Bett geht und denkt, wer wird morgen Olympiasieger, sondern findet morgen das Rennen statt. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also vielleicht dann ab 3.30 Uhr. Ab da, wenn es dann stattfindet, ab dann kann man sich drauf freuen auf das Rennen. Und dann natürlich auf das doppelte Rennen.
Auf das doppelte Rennen, ne? Genau. Ja, ja, es werden noch spannende Tage. Ne? Also ich bekomme so viele Nachrichten von draußen. Ich kann die leider nicht alle beantworten. Ja, wo soll ich mich hinstellen? Kannst du mir noch Tickets organisieren und so? Sorry, da kann ich nicht drauf antworten. Dafür habe ich hier zu viel zu tun. Aber wo wirst du stehen?
Ehrlich gesagt, ich weiß es noch gar nicht. Ich bin jetzt auch heute, bin ich noch mal die Strecke abgelaufen, was aber schwierig ist, weil ich glaube, morgen, wir sagen jetzt mal morgen, wir gehen jetzt mal davon aus, es findet morgen statt. Während des Rennens sind bestimmte Bereiche auch dann noch mal nur für Akkreditierte oder für eben Zuschauer, die Ticket bezahlt haben. Ich denke, an der Champs-Élysées ist die einfachste Möglichkeit zu stehen. Ich habe gelesen, dass viele Zuschauer heute Morgen auch schon wirklich an der Strecke standen, als sie von der Absage erfahren haben. Also man muss, glaube ich, auch früh da sein. Wahrscheinlich irgendwo an der Radlaufstrecke kombiniert. Wobei das Schwimmen zu sehen natürlich auch sehr spannend wäre. Das muss man dann im Stream angucken. Das ist einfach jetzt beim Triathlon, man kann zwar an der Strecke sein, aber ich glaube, das Rennen sieht man eher am Bildschirm.
Also du willst damit sagen, die Zuschauer hätten mehr davon, wenn Schwimmen nicht stattfinden würde? De facto ja. Sie würden ja, die Athleten häufiger sehen.
Ja. Ja, die Frage ist dann aber, jetzt habe ich gerade nicht die Strecke im Kopf, wo der erste Lauf dann wäre. Aber man würde wahrscheinlich mehr sehen. Aber nein, Frank.
Also nein, wir wollen das nicht. Wir wollen Triathlon. Triathlon ist eine Sommersportart. Ach, da fällt mir ein, wir haben noch einen zweiten Präsenter für diese Episode. Ja, ich habe es erwähnt, es ist Sommer. Wir haben auch einen Sommerschlussverkauf, und zwar den von Ecoy. Ecoy kennt ihr unter anderem als Ausrüster von Patrick Lange. Da gibt es einen Sommerschlussverkauf, der ist in vollem Gange und lockt mit ganz vielen Rabatten. Da könnt ihr euch jetzt von Kopf bis Fuß für Training und Wettkampf ausstatten. Und zwar findet ihr alle Angebote unter ecoy.com und natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, wenn dann morgen Triathlon gewesen ist, was machst du noch in Paris?
Also ich bleibe natürlich bis zum Mixed Relay, wie auch immer es stattfindet. Das Duathlon Mixed Relay? Nein. Ich habe tatsächlich auch noch ein Ticket, also auch da nochmal an die ZuhörerInnen. Es gibt auch noch Tickets, also Hotelpreise sind in Ordnung, Tickets gibt's auch noch.
Ein Ticket ist aber teurer als zwei Hotelnächte, glaube ich, oder?
Nee, nicht ganz. Also ich bin bei der Leichtathletik und da gab es auch, also erschwinglich. Genau, da bin ich am Wochenende dann und werde mir da noch was anschauen. Und ja, sonst sehe ich es gerade auch nur sehr punktuell am Bildschirm. Ich bin sonst jemand, der sich alles anguckt, was nur möglich ist. Jetzt bin ich vor Ort. Ich spüre quasi den Spirit, aber ich sehe sehr wenig bisher. Bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Du hast Schwimmen bisher gesehen.
Ja. Ich muss gerade überlegen, ob ich irgendwas anderes außer Schwimmen gesehen habe an Wettkampfgeschehen. Nee, tatsächlich noch nicht. Schwimmen, es sind ja immer zwei Abschnitte am Tag. Heute war es auch ein relativ langer Abschnitt mit 3 Stunden in den Vorläufen. Die Schwimmvorläufe gehen immer um 11 Uhr los, die Finals dann ab 20.30 Uhr. Ja, das sind dann immer lange Tage, kurze Nächte. Ja. Ne? Aber es ist natürlich großartig. Also wenn ich da mal kurz reinblicken darf ins Schwimmen. 18.000 Zuschauer in der La Défense Arena.
Und machen Lärm für 40.000.
Es ist so unglaublich. Und es gibt viele Dinge, die sieht man ja am Fernsehen gar nicht. Ja, es geht ja kurz vorher dann los, dass in die Halle geschaltet wird. Aber es gibt zwischen Einschwimmen und den Wettkämpfen eine gigantische Lichtshow in der Halle. Eine gigantische Licht- und Musikshow, ja, wo man irgendwie Bilder von Monet mit dem Schwimmsport zusammenfließen lässt. Das ganze musikalische Unterlicht, das ist immer eine riesen Gänsehautstimmung da und dann fangen die einzelnen Nationen an, da zu singen. Es ist natürlich richtig, richtig, richtig laut, wenn die Franzosen schwimmen, aber es ist nicht weniger laut, wenn die Amis schwimmen oder die Briten oder die Australier oder so, ja, weil so viele Fans wegen des Schwimmens hier hingekommen sind. Ja. Und gut, auch wir haben schon ein deutsches Gold feiern dürfen, ja, mit Lukas Mertens. Einmal Erster, einmal Fünfter. Heute Morgen ist er wieder geschwommen, hat die deutsche Staffel mit ins Finale gebracht heute Abend. Also auch im deutschen Schwimmsport geht es etwas aufwärts. Es gab auch schon viele Enttäuschungen, muss man sagen. Auch da spielt die Strömung eine Rolle. Du hast es am Anfang erwähnt, das Becken ist langsam, obwohl ja alle irgendwo jetzt hier topfit angereist sind und auch mit der neuesten Technologie am Start sind. Ich habe selbst schon die Speedo-Badehose testen dürfen, die hier im Wettkampf getragen wird. Ich durfte sie in der größten Größe tragen. Es hat trotzdem lange gedauert, bis ich drin steckte. Ich habe mir dann erzählen lassen, in welchen kleinen Größen die Topschwimmer drin stecken. Ja, also das wird ein bisschen länger dauern noch. Ja, ne? Man redet so von einer Viertelstunde bis 20 Minuten, bis man eine Badehose angezogen hat.
Ui.
Ja, ne? Also
ja, gut.
Ja, aber trotzdem schwimmen die nicht schnell. Und das hat einen Grund. Da haben wir lange mit dem Schwimmbundestrainer drüber gesprochen. Der vermutet, dass die Beckentiefe eine Rolle spielt. Und zwar ist das Ganze ja ein temporäres Becken hier in der in der La Défense Arena, die sonst, wir kennen hier aus Hamburg die wie heißt sie gerade, Barclaycard Arena und so. Das sind Sportstadien. Das hier ist einfach mal doppelt so groß. Ja, zu Taylor Swift waren 45.000 Leute da. Jetzt hat man die Halle quasi halbiert, hat in der Mitte eine Tribüne eingebaut, die quasi Pressetribüne ist. Auf der Rückseite dieser Tribüne befindet sich das gleiche technische Szenario nochmal. Ein riesen Einschwimmbecken, 8 Bahnen oder 10 Bahnen auf 50 Meter. Die ganzen Mixzones für die Presse, wo die Presse dann auf die Athleten trifft und so. Aber man sieht diesen eigentlichen Teil im Fernsehen ja auch, wo die Wettkämpfe geschwommen werden. Und der ist eben auf dem Boden aufgebaut. Ja, und darum ist das Becken nur 2 Meter tief. Ich erinnere mich an Regularien, die ich mal gelesen habe, dass ein Olympiabecken 3 Meter tief sein muss.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Ja, also hier ist man wohl den Kompromiss eingegangen. Man hätte natürlich 1 Meter höher aufbauen können, dann hätte man aber Zuschauer reinstreichen müssen.
Aha, ja, gut.
Ja, und hier wollte man eben diese 18.000 in der Halle haben. Das Becken ist dafür nur 2 Meter tief, aber es ist sehr gut bestückt unter Wasser. Da stehen Unterwasserkameras, da sind fahrbare Kameras, die ja auch irgendwie eine Strömung erzeugen, wenn sie da am Grund fahren. Da stehen die Monitore für die Bahnenzählung bei den langen Distanzen und so. Und die Analyse der Trainer ist, die sich auch international darüber unterhalten, dass es eben deswegen so langsam ist. Ja? Weil wenn da einmal jemand reinspringt und das Wasser zum Strömen bringt, dann strömt es länger in die gleiche Richtung. Man schwimmt quasi die Rückbahn gegen die Strömung. Was mir hier aufgefallen ist, dass viele Rennen auf Weltrekordkurs waren, aber der Kurs auf Weltrekord dann zunehmend verloren gegangen ist.
Ja,
die Rennen sind hinten raus langsamer geworden.
Der war ja auch, glaube ich, zum Teil waren die, glaube ich, zu dritt noch über Weltrekord. Ne?
Ich meine, wir haben jetzt 4 Vorlaufabschnitte, 3 Finalabschnitte und es gab noch keinen Weltrekord.
Ja.
Es gab schon deutsche Rekorde, sagt doch der Bundestrainer, die sind umso höher anzusiedeln, weil die Athleten sind in den letzten Tests Bombenzeiten geschwommen. Eigentlich hätten sie hier richtig schnell schwimmen müssen, aber der Pool gibt es nicht her.
Ja. Aber das ist dann nicht so, dass es Nachteile für Schwächere, Stärkere, also oder ist es für alle gleich? Also sagt man, okay, der Pool ist einfach langsam quasi und für alle sind die Bedingungen gleich oder profitieren manche davon?
Also wir haben noch nicht das Szenario gehabt, zumindest hat noch keiner darüber berichtet, wie wir es in Rio zum Beispiel hatten, wo die Außenbahnen langsamer waren. Warum auch immer. Das war damals ganz klar nachweisbar. Ich hab eine Riesentabelle damals aufgebaut. Selbst die Bild-Zeitung hat mich zitiert damals, wo ich nachweisen konnte, bei den 1500 Metern, da habe ich alle Zwischenzeiten aller Vorläufe pro Bahn ausgewertet. Und es hat sich herausgestellt, dass die Randbahnen einfach langsamer sind. Dass auf den Randbahnen immer in die eine Richtung schneller geschwommen wurde als in die andere. Und es gab keine logische Erklärung dafür. Ich habe sogar gesehen damals, dass der Weltschwimmverband zusammen mit Myrta Pools, das sind die diese temporären Pools in Eventarenen einbauen, dass die Messungen gemacht haben. Die haben nämlich einen Kanister an eine Stelle im Wasser gelegt und den eine Viertelstunde angeguckt, als kein Geschehen im Becken war, ob der sich bewegt oder nicht. Und da wurde nichts gemessen. Also das sind ganz komische Phänomene. Sobald Athleten da schwimmen, verhält sich das Wasser irgendwie anders. Ja. Also da müsste man mal irgendwie Physiker fragen, ob es eine Erklärung gibt, irgendwie so die, wie heißt die, Corioliskraft, die dafür sorgt, dass das Wasser beim Ablauf in der Dusche auf der Nordhalbkugel sich andersrum dreht als auf der Südhalbkugel.
Oh je, also da bin ich raus. Aber das Gespräch gibt mir gerade ein bisschen Hoffnung, dass ich vielleicht eigentlich eine Top-Schwimmerin bin, nur immer im falschen Becken schwimme.
Genau. Vielleicht solltest du es mal in der Sand versuchen.
Ey, absolut, aber nur mit der Strömung.
Ja. Ja, also ich werd die nächsten Tage auch so viel wie es geht da in der La Défense Arena verbringen, gucken, wie es da weitergeht. Es ist super spannend. Es ist natürlich auch ein Riesenprivileg, da wirklich in allererster Reihe dabei zu sein. Also ich sitze ganz oft wirklich 2 Meter neben dem Pool und merke den Luftzug, wenn da so ein 100-Meter-Rennen durchgeht. Ja, das ist
und die Wasserspritzer.
Ja, die kommen nicht so noch nicht so ganz an. Ne? Bin immer wieder fasziniert, was da alles zusammenkommt, um diese Show auch in die Welt zu übertragen, was da an Kameratechnik aufgefahren wird und so. Ich habe es dir eben schon erzählt, der neueste Trend ist, dass man mit dem Finger eine Kamera auslöst und mit dem Mund eine andere über einen Sensor. Ich dachte immer, was kauen die Leute da auf dem Kabel rum? Die lösen mit dem Mund eine Remote-Kamera aus. Ja, und
da müssen wir noch ein bisschen aufrüsten.
Ne? Aber mir reicht eine Kamera. Ich habe eh schon viel zu viele Bilder gemacht und das werde ich auch weitermachen. Und freue mich dann aber auch auf die zweite Woche, wo dann nur noch ein Triathlon ist, vielleicht nur einen Tag Freiwasserschwimmen. Ich hoffe, dass es 2 werden. Und die Nachmittage frei sind, um mir andere Dinge anzuschauen.
Ja, was sind so Dinge, die dich auf jeden Fall interessieren würden?
Ich möchte auf jeden Fall einmal Tennis in Roland Garros sehen.
Ja.
Ich möchte auf jeden Fall, das wird ein bisschen eng zeitlich, Turnen schauen. Ich habe Simone Biles in Rio gesehen damals. Das ist schon krass, wenn man sonst zu den Touren keinen Bezug hat und das mal sieht, das vergisst man nicht.
Ne? Ja, das stelle ich mir auch spannend vor, das mal nicht über den Bildschirm zu sehen, weil ich finde es schon also faszinierend, wie hoch diese Leute springen.
Ja, ja, ja.
Oder was für Umdrehungen die in der Luft machen. Also völlig abgefahren.
Ja, ich werde mir auf jeden Fall einiges in der Leichtathletik angucken im Stade de France. Ich habe heute meinen Hut in den Ring geworfen, um bei der Schlussfeier dabei sein zu können. Ich würde gerne mal zum Radbahn Event gehen.
Oh ja, das stelle ich mir auch spannend vor. Und natürlich auch spannend aus deutscher Sicht.
Ja, ja, ja.
Da ist ja einiges drin.
Ja, also es gibt, glaube ich, genug zu tun. Und jetzt erstmal, es ist so ein bisschen erst die Pflicht, dann die Kür. Wobei diese Pflicht, im Schwimmstadion sein zu können, auch ein Privileg ist. Und die nehme ich gerne an.
Ja, sehr cool. Ja.
Aber morgen erstmal Triathlon.
Und morgen zwar Triathlon. Absolut, ja, wir gehen ganz fest davon aus. Ja, jetzt haben wir so viel über Wasserqualität und Verschiebungen und Triathlon, Duathlon gesprochen. Das ist jetzt gar nicht über das Rennen selber.
Ja.
Was passiert denn, Frank?
Was passiert? Ja, Olympiarennen haben immer ihre eigenen Gesetze. Und ich habe letzte Woche mit Anna ja schon mal so die verschiedenen Olympiarennen und die Überraschungen, die es da gab, auseinandergepflückt. Also wir können hier, wenn es ein Triathlon wird, wo wir...
Wir klammern jetzt mal einen Duathlon aus, der findet nicht statt.
Wenn es ein Triathlon wird, dann werden wir auf jeden Fall schon beim Schwimmen eine enorme Selektion sehen. Ja, wir haben ja hier das Szenario, dass maximal 3 Athleten pro Nation am Start sind. Das sind ja sonst bei internationalen Events auch mal 5 oder 6. Ja, das heißt, das Feld wird schon wesentlich diversifizierter sein und durch die Bedingungen beim Schwimmen hier deutlich mehr zerrissen. Beim Duathlon auch noch viel mehr. Ja, da ist es klar, dass da einfach eine große Spreizung da ist.
Absolut. Allerdings wollten wir nicht mehr über Duathlon sprechen.
Das wird die Headline über diesen Podcast. Wir reden nicht über Duathlon.
Ja, wir haben es trotzdem viel getan. Aber. Ja.
Also es wird auf jeden Fall sich stärker zerreißen. Und es wird auf jeden Fall dann sehr interessant, welche Nationen welche Taktik anlegen. Die Deutschen haben keine Mannschaftstaktik.
Genau, das wurde mehrmals betont, auch vom Bundestrainer.
Genau.
Das ist nicht das Thema bei ihnen.
Ja, die Briten haben da schon welche abgestellt, die ihre starken Läufer nach vorne bringen sollen. Ja, ein Alexi oder eine Cassandra Beaugrand sind durch ihre Laufleistung absolute Top-Favoriten, wenn sie denn vorne vom Rad kommen. Und da werden andere für sorgen müssen. Und das wird hochspannend zu sehen, wer setzt sich für wen ein, ja, was ist vielleicht auch kontraproduktiv, wenn jetzt irgendwo 3 Deutsche in der zweiten Radgruppe sind, wo aber auch ein Alexi oder eine Cassandra Beaugrand drin sind, die aber in die erste Radgruppe wollen, dann bringen sie Favoriten mit nach vorne. Ja. Also es werden sehr, sehr interessante Rennverläufe mit sehr viel Taktik, wo man, glaube ich, auf jeder Runde neue Entwicklungen sehen kann. Es wird auch wieder die Szenarien geben, die wir von Olympia kennen, dass da einige ihren Moment to shine erkennen und sagen, ich habe keine Chance und ich weiß, wenn ich jetzt auf dem Rad hier richtig Gas gebe, dann wird meine Chance noch schlechter werden. Und es ist mir egal, ob ich 20. oder 30. werde, aber ich möchte es fernsehen.
Ich bin mal kurz vorne.
Ne? Ja. Ne? Auch das werden wir sehen. Das haben wir gesehen bei Joel Franzmann in Sydney, bei Dirk Bockel in China damals. Sowas wird man sehen, ja. Also gute Schwimmer, die auch noch passabel Radfahren können, die werden sich auf dem Rad aufopfern für den Fernsehmoment.
Ja.
Es wird für viele ums Finishen gehen, ja, weil eine Überrundung bedeutet das Ende, bedeutet das Aus. Das will, glaube ich, niemand ein DNF in der einzigen Olympiateilnahme stehen haben.
Ja. Nein, auf keinen Fall. Ja.
Und also ich glaube schon, es wird Favoriten geben, die durchkommen werden. Es wird aber auch die ein oder andere Überraschung geben, wo man denkt, hey, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet.
Absolut, ja. Ich meine, so ist es ja bei sehr vielen Rennen und dann eben bei Olympia wahrscheinlich einfach noch mehr.
Ja. Ne? Es gab bisher nur eine einzige Wiederholungstat durch Alistair Brownlee, der seinen Titel verteidigen konnte. Christian Blumenfeld hat jetzt den Vorteil, er ist einen Tag länger Olympiasieger. Aber
na gut, Olympiasieger bleibt man ja für immer.
Dann bleibt man für immer, aber amtierender.
Ja, amtierender. Aber, ja.
Ne,
man spricht wenig über ihn tatsächlich.
Also, tatsächlich. Also man spricht eigentlich nur über ihn, weil er jetzt die Sportart wechselt. Das wird ja immer offensichtlicher.
Ja.
Ne? Ja. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, dass aus deutscher Sicht was passiert. Nach sehr durchwachsenen Ergebnissen in Tokio, wo eigentlich nur der 6. Platz im Mixed Team Relay irgendwie zählbar war, aber auch ein 6. Platz im Mixed Relay wäre natürlich eine riesen Enttäuschung.
Ja, in diesem Jahr wäre es eine Enttäuschung, definitiv, nach der Vorleistung.
Ja, ich meine, das kriege ich ja beim Schwimmen auch gerade mit, wie sich aus den Einzelrennen die Staffelzusammensetzung rekrutiert dann. Das wird auch nochmal spannend dann, und das haben wir jetzt natürlich kumuliert an einem Tag, dass wir sehen werden, okay, wie kann unser deutsches Team aussehen für das Staffelrennen in der zweiten Woche dann?
Absolut, und das wird natürlich auch ein spannendes Thema, weil wir auch wissen, dass es eine Trainerentscheidung wird und eben nicht die vier Besten aus den Einzelrennen.
Genau.
Das heißt, also ich kann auf kein Holz klopfen, aber im Fall, dass es einen technischen Defekt etc. gibt, heißt es nicht unbedingt, dass diese Person nicht in der Staffel starten wird, auch wenn da eben im Einzelrennen eine schlechtere Platzierung dabei rauskommt.
Ja, aber wie geht's aus? Also ich glaube, wir fangen ja jetzt morgen doch dann mit den Frauen an. Also ich glaube nach wie vor, Cassandre Beaugrand wird entweder Olympiasiegerin oder sie kommt nicht unter die ersten acht, weil das Rennen gegen sie läuft. Ja,
ja, also das Jahr hat natürlich auch gezeigt, wir hatten jetzt zweimal das gleiche Podium mit Cassandre Beaugrand, Lisa Tertsch, sehr, sehr erfreulich aus deutscher Sicht, und Beth Potter. Und ja, mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie. Also natürlich gibt es noch sehr viele andere, aber eine Cassandre Beaugrand, wir haben sie in Hamburg gesehen, natürlich Sprintdistanz, aber in einer Form und also mit einer Überlegenheit.
Ja.
Ne? Also, und dann hat sie natürlich den Heimvorteil.
Ja, aber wir hatten auch eine Vanessa Fernandes, die so klar Olympiasiegerin werden musste und es nicht geworden ist. Wir hatten eine Kelly Jones, wir hatten eine Loretta Harrop und so. Es waren alles die führenden Athletinnen ihrer Zeit und die haben es bei Olympia nicht geschafft. Und auf Cassandre Beaugrand lastet ein so enormer Druck. Und vor allen Dingen auch das Damoklesschwert, dass alle anderen ihre Chance suchen, sie an irgendeiner Stelle vorher im Rennen zu schlagen, weil sie wissen, wenn es auf die Laufstrecke geht mit ihr, dann ist das Rennen gelaufen.
Ja.
Und ich glaube einfach, das ist für mich nicht klar, dass sie gewinnt. Also das meine ich damit. Die wird entweder siegen oder untergehen. Die wird nicht Zweite oder Dritte. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine Deutsche unter den Top 3 sehen, weil da sprechen einfach die chronologischen Ergebnisse dafür. Und wir haben drei relativ gleich starke Athletinnen dabei und eine davon wird durchkommen. Auch ohne Mannschaftstaktik.
Das nehme ich doch so. Das wäre doch wunderbar.
Ja.
Ja, klar. Also alle drei, alle drei stark beim Laufen. Lisa Tertsch natürlich überragend beim Laufen. Also auch jetzt in der Vorbereitung hat sie wieder Zeiten hingelegt im Training.
Ja.
Ja, da kann mancher Mann nicht mithalten.
Ja.
Also ich glaube, die wird da ganz schön einen raushauen.
Ja.
Die Frage ist halt, wie kommt sie vom Rad, in welcher Gruppe ist sie da? Und dann wird sie da alles raushauen.
Ja. Und bei den Männern setze ich sehr, sehr viel auf eine lange Spitzenpräsenz von Jonas Schomburg, der einfach einer der stärksten Schwimmer da ist und auch einer der stärksten Radfahrer. Und da sich das Feld beim Schwimmen schon stark zerlegen wird, wird es eine kleine Gruppe geben, die ihre Chance suchen wird. Und alle anderen dahinter müssen genauso rackern. Aber die da vorne werden genauso daran arbeiten, so lange wie möglich alleine vorne bleiben zu können und eben nicht diese Effekte zu haben, dass sie in großen Pulks durch enge Kurven müssen und so. Also ich glaube schon, dass wir lange Freude haben werden an Jonas Schomburg.
Und er ist ein starker Wechsler.
Er ist ein starker Wechsler, genau. Ja. Und von daher, ja, er ist für mich nicht so der deutsche Top-Favorit. Das hängt davon ab, wie die anderen dann durchkommen. Gerade wenn es jetzt heiß wird, Jonas ist groß, ist stark. Da sind, glaube ich, andere besser gebaut. Also mein Favorit bei den Deutschen ist immer noch Tim Hellwig. Und den sehe ich auch auf dem Podium.
Ja,
mit einem Briten und einem Franzosen. Ich möchte mich noch nicht genau festlegen. Oder aber es gibt komplette Überraschungen. Ich glaube, die Geschichte wird sich wiederholen, dass es in den seltensten Fällen gelingt, dass ein Titelverteidiger wieder Olympiasieger wird. Ich sehe weder einen Christian Blumenfeld noch eine Flora Duffy ganz oben auf dem Podium. Aber wie gesagt,
es kann alles kommen.
Es kann alles passieren. Ne?
Ja, spannend. Wir sind sehr gespannt.
Ja. Morgen um diese Zeit wissen wir hoffentlich mehr.
Da haben wir hoffentlich eine Olympiasiegerin und einen Olympiasieger.
Genau. Es ist geplant, dass wir auch morgen nach dem Triathlon einen Podcast aufnehmen. Ja, wenn ihr von uns hört morgen, dann gab es auf jeden Fall ein Rennen.
Ja. So können wir verbleiben.
Ja.
Sonst vielleicht dann wieder am Freitag.
Genau. Also es gibt auf jeden Fall ein Update im Podcast mit den Erlebnissen auf und an der Strecke. Wir werden berichten. Jetzt freuen wir uns erstmal drauf. Ich fahre wieder ins Schwimmbad. Heute
Alles
Abend
klar.
Mit einem Staffelfinale, wieder mit starken Franzosen, die bejubelt werden.
Sehr gut.
Und großer Action, mitschwimmen und so hoffen wir es auch für den Triathlon. War das ein Schlusswort?
Das war ein Schlusswort.
Alles klar. Danke, Julia.
Danke dir.
Ciao, ciao.